Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für die Sendereihe Durch die Bibel, zu der ich Sie herzlich begrüße. Schon seit einiger Zeit sind wir im Buch des Propheten Sacharja unterwegs und haben beim letzten Mal den Anfang von Kapitel 12 erreicht. Nach einer Einführung, in der es unter anderem um den Begriff Tag des Herrn gegangen ist, werden wir uns nun gleich die ersten Verse von Kapitel 12 näher ansehen. Das 12. Kapitel des Sacharja-Buches beginnt ähnlich wie das 9. Kapitel mit der Ankündigung einer Last. Der Begriff Last meint hier eine besondere Art der Prophetie. Hier wird das Gericht Gottes angekündigt, das mit der Belagerung Jerusalems zu tun hat. Und in diesem Sinne ist dieses Gericht eine Last. In Vers 1 lesen wir: Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Wieder einmal betont Sacharja, dass er nicht seine eigenen Gedanken niederschreibt, sondern dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Auch im weiteren Verlauf des Bibeltextes finden wir entsprechende Hinweise. Sacharja betont hier und auch im Verlauf des Abschnitts immer wieder, dass er nicht seine eigenen Gedanken niederschreibt. Was er hier weitergibt, sind also Gottes Worte. Wenn wir sie lediglich als Menschenworte betrachten, dann sind wir nicht einfach gebildete Menschen des 21. Jahrhunderts, die intellektuell anspruchsvoll Kritik üben können. Nein, wenn wir diese Worte als Gottes Wort ablehnen, dann machen wir Sacharja zum Lügner. Sacharja sagt, dass das Worte Gottes sind. Entweder er sagt die Wahrheit oder er lügt. Dazwischen gibt es nichts. Wenn Sie also diese Worte nicht für Gottes Wort halten, dann machen Sie Sacharja zum Lügner. Ich persönlich glaube nicht, dass Sacharja lügt. Aber ich möchte deutlich machen, dass jeder ihn zum Lügner macht, der nicht glaubt, dass er die Wahrheit sagt. Dieser erste Vers von Kapitel 12 hat es in sich. Sacharja beschreibt darin auf großartige Weise Gott als den Schöpfer des Weltalls insgesamt und von allem, was sich darin befindet. Sacharja beschreibt Gott mit drei Tätigkeiten. Erstens, Gott ist derjenige, der den Himmel ausbreitet, wie es wörtlich heißt. In Psalm 19 sagt der Psalmbeter: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Alles, was wir sehen, wenn wir in den Himmel schauen, erzählt von der Ehre Gottes und zeigt, was er schaffen kann. Und er breitet es aus, wie Sacharja schreibt. Wie muss man sich das vorstellen? Vor etwa 100 Jahren stellte der englische Physiker und Astronom Sir James Jeans eine Theorie auf, die inzwischen in der Wissenschaft weitgehend angenommen ist. Soviel ich weiß, war Jeans ein Christ. Er ging davon aus, dass das Universum sich ausdehnt, dass es sozusagen wächst. Im Laufe dieser Sendung hat es sich womöglich schon wieder um ein paar Millionen Kilometer ausgedehnt. Und ich denke, genau das kann es bedeuten, wenn Gott den Himmel ausbreitet. Sie und ich, wir leben in einem Universum, in dem sich die von Gott geschaffenen Himmelskörper voneinander wegbewegen und durch das Universum streifen. Vor wenigen Jahren konnte man in einer renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift lesen: Das Milchstraßensystem und alle anderen Galaxien streben mit großer Geschwindigkeit voneinander weg. Mit anderen Worten, Gott hat den Himmel ausgebreitet und er breitet ihn immer noch weiter aus. Wie groß ist unser Gott? Zweitens, Gott ist derjenige, der die Erde gründet, so heißt es in unserem Bibelvers. In diesem riesigen Universum kümmert sich Gott besonders um die kleine Erde, auf der wir leben. Der Mensch ist aber nicht damit zufrieden, dass er in einem Universum lebt, in dem es sonst keine Menschen gibt. Deshalb werden alle möglichen Weltraumsonden losgeschickt, um zu erfahren, ob es irgendwo noch außerirdisches Leben gibt. Wir möchten wissen, ob es außer uns noch andere intelligente Lebewesen gibt. Aber da ist niemand. Gott hat diese Erde als Wohnstätte für uns Menschen gemacht. Drittens, das ist der wunderbarste Punkt von allen, Gott ist es, der den Odem des Menschen in ihm macht. Der Mensch ist anders als die vielen anderen Geschöpfe Gottes auf dieser Erde. Der Mensch steht über allem, was es auf der Erde gibt. Und trotzdem ist er den intelligenten Geschöpfen, die wir Engel nennen, nicht ebenbürtig. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass das Universum nicht leer ist, aber es gibt dort keine Marsmännchen. Inzwischen wissen wir ja auch, dass man auf dem Mars lieber nicht wohnen möchte. Wer dort lebt, würde lieber auswandern, denn der Mars ist kein lebensfreundlicher Ort. Für uns sieht es vielleicht so aus, als wäre das Universum unbewohnt. Aber ich bin der Überzeugung, dass das Universum voll ist. Voll von den intelligenten Wesen, die wir Engel nennen. Das sind geistliche Wesen und deshalb können wir sie nicht sehen und auch nicht mit Spezialkameras aufnehmen. Wenn wir uns das vorstellen, bekommen wir ein wunderbares Bild von Gott als Schöpfer. Das Universum ist voll von Gottes Geschöpfen, auch wenn wir sie nicht sehen. Aber uns Menschen hat der große Gott seinen Atem gegeben. Er hat etwas von sich selbst in uns hineingelegt. Schon vor vielen Jahren gab es Menschen, die glaubten, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber sie glaubten nicht so wie wir. Man nannte sie Deisten, diejenigen, die an Gott glauben. Sie glaubten, dass Gott die Welt geschaffen hat und sie dann sich selbst überließ. Sie glaubten, er habe sie einfach vergessen. Er habe sie sich ausgedacht und geschaffen und dann ist er weggegangen. Aber dieser Vers bei Sacharja macht uns klar, Gott ist nicht einfach weggegangen und hat das Universum sich selbst überlassen, sondern Sacharja zeigt uns, dass Gott gegenwärtig ist, und zwar innerhalb des Weltalls genauso wie außerhalb des Weltalls. Dieser Bibelabschnitt malt uns die gewaltigen Handlungen Gottes vor Augen. Gott ist unterwegs in diesem großartigen Universum und handelt. Unser Weltall ist voller Energie. Der Mensch verbraucht einen Teil dieser Energie, jedenfalls hier auf der kleinen Erde, auf der wir leben. Aber ich denke, dass Gott uns gerade genug Energie gegeben hat, damit wir hier überleben können, bis er wieder die Herrschaft über die Erde übernimmt. Im Moment sieht es zwar so aus, als würden der Erde langsam die Öl- und Gasvorräte ausgehen. Und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass das Ende nicht mehr weit ist. Aber ich bin sicher, Gott gibt uns genug, um bis dahin zu überleben. Daran sehen wir, dass Gott in diesem Universum handelt, und zwar mit einem Plan und einem Ziel. Er ist derjenige, der den Geist des Menschen gemacht hat. Er ist der Allmächtige, derjenige, der alles kann. Er ist der Allwissende, derjenige, der alles weiß. Er ist der Gott der Weisheit und der Erkenntnis. Viele Theologen glauben nicht, dass es sich im Buch Sacharja um Gottes Wort handelt. Aber der amerikanische Theologe Merrill Unger bezeichnet den Anfang von Kapitel 12 als einen der herrlichsten Ausblicke auf die Endzeit, die es im Wort Gottes gibt. Schauen wir uns also diesen Ausblick genauer an, diesen Ausblick auf das Ende. In Vers 2 kündigt Gott an, »Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher, und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird.« Hier geht es in einem einzigen Vers gleich zweimal um Jerusalem. Insgesamt 13-mal wird Jerusalem im ganzen Kapitel erwähnt. Jerusalem wird hier zum Mittelpunkt des Geschehens, also des Gerichtes. Jerusalem wird belagert werden. Es heißt hier in Vers 2, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Der Begriff Becher erinnert uns an einen herkömmlichen Trinkbecher, ungefähr so groß wie eine Tasse oder ein Trinkglas. Gemeint ist aber ein Gefäß so groß wie ein Pokal oder eine Trinkschale. Man könnte wirklich auch Taumelschale sagen. Dabei handelt es sich um ein altes Bild, das uns zum Beispiel auch in Psalm 75 vor Augen gemalt wird. Dort heißt es, »Denn der Herr hat einen Becher in der Hand mit starkem Wein voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein, und die Gottlosen auf Erden müssen alle trinken und sogar die Hefe schlürfen. Und Jeremia bekommt von Gott die Anweisung: Nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Dieser Taumelbecher ist also ein Bild für Gottes Gericht. Die Völker müssen daraus trinken, und dann sind sie nicht mehr Herren ihrer Sinne. Sie wissen nicht mehr wohin und werden unweigerlich zu Fall kommen. Im zweiten Teil unseres Bibelverses lesen wir: Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Das bedeutet, dass zwar Jerusalem belagert wird, aber der Angriff gilt doch dem ganzen Volk Israel. Es bedeutet aber auch, dass Israel zu dem Zeitpunkt in seinem eigenen Land leben wird. Ich sprach bereits in anderen Sendungen davon, dass überall auf der Welt noch viele Juden leben und dass in manchen Jahren mehr Menschen aus dem heutigen Israel ausgewandert als eingewandert sind. Allein aufgrund dieser Beobachtungen bin ich der Meinung, dass die Ereignisse, die Sacharja in Kapitel 12 ankündigt, auch jetzt noch in der Zukunft liegen. Kommen wir zu Vers 3. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Damit sagt Sacharja im Grunde: Mit Jerusalem werdet ihr euch gewaltig verheben. Das ist viel zu groß für euch. Das klingt erstaunlich, nicht wahr? Eine solche Aussage würden wir vielleicht erwarten, wenn man versuchen würde, Paris, London oder Washington einzunehmen. Aber Jerusalem? Doch genau um diese Stadt geht es. Auch wenn das bei manchen Theologen noch nicht angekommen ist. Wenn Sacharja Jerusalem sagt, dann meint er auch Jerusalem. Im Auftrag Gottes kündigt er an: Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Gewichtheben ist nichts Neues. Das gab es anscheinend damals schon. Und damals hat man das mit kleinen und größeren Steinen geübt. Aber diese Steine waren natürlich rund. Daran konnte man sich nicht verletzen. Hier wird das Bild abgewandelt. Jerusalem wird als ein riesiger Stein mit Ecken und Kanten dargestellt, wie ein rauer Fels. Jedenfalls so scharfkantig, dass man ihn nicht ohne weiteres stemmen kann. Aber warum eigentlich? Jerusalem ist im Vergleich zu anderen Städten nicht besonders groß. Gut, es gibt den Tempelberg, um den sich die Religionen streiten. Doch gerade wegen der Streitigkeiten scheint Jerusalem nicht besonders attraktiv zu sein. Warum sollte diese Stadt also zum Ende hin besondere Bedeutung erlangen? Nun, man könnte wohl sagen, dass diese Stadt mit den Konflikten eine Last ist für alle Völker. Aber dass sich die Völker daran verheben, das ist noch nicht erfüllt. Darauf können wir noch gespannt sein. Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Gott nicht übertreibt, wenn er sagt, dass alle Völker Schaden nehmen werden, die versuchen, Jerusalem anzugreifen. Jerusalem stellt zwar viele Völkerverbindungen ständig vor eine Zerreißprobe, zum Beispiel die NATO oder die Vereinten Nationen, aber es sind noch nicht alle Völker gemeinsam in den Krieg gegen Jerusalem gezogen. Es gibt allerdings eine lange Liste von Völkern, die die Stadt in der Vergangenheit belagert haben und versucht haben, sie einzunehmen. Da sind zunächst einmal die Griechen unter Alexander dem Großen, von deren Weltreich heute nichts mehr zu sehen ist. Dann kamen die Römer, die Jerusalem zerstörten. Und auch das Römische Reich gibt es schon lange nicht mehr, auch wenn die deutschen Herrscher an diesen Ruhm anknüpfen wollten mit dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Während des Ersten Weltkrieges eroberte Edmund Allenby als Kommandeur der britischen Truppen Jerusalem und befreite es von den Türken. Damals war Großbritannien die Weltmacht, scheinbar für immer. Aber von der britischen Weltmacht ist nichts mehr zu sehen. Und ich meine, das liegt daran, weil sie sich an Jerusalem herangewagt haben. Ich hoffe, dass die USA nicht eines Tages den gleichen Fehler machen wird. Denn Gott sagt, Hände weg von dieser Stadt, sie gehört mir. Wer diese Stadt angreift, der schadet nur sich selbst. Das gilt sicher nicht nur für Jerusalem, sondern auch für das Volk Israel. Die Deutschen haben im sogenannten Dritten Reich auf grausame Weise sich an den Juden vergriffen und wurden selbst vernichtend geschlagen. Aus eigener Kraft hätte sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie wirtschaftlich so erholen können, wie es geschehen ist. Das waren ein paar Beispiele dafür, wie Jerusalem oder wie das Volk Israel von einzelnen Völkern angegriffen wurde. Aber in unserem Bibeltext heißt es ganz deutlich, es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Israel wird völlig isoliert sein. Im 9. Kapitel lesen wir noch von einem Krieg unter den Völkern. Aber bald scheinen alle diese Kämpfe vergessen zu sein, denn es gibt nur noch diesen einen gemeinsamen Feind, Israel mit der Hauptstadt Jerusalem. Sacharja nennt hier keine Hintergründe oder weitere Anzeichen für diesen gemeinsamen Kampf der Völker gegen Jerusalem. Aber er sagt, dass es ihn geben wird. Alle werden gemeinsam gegen Israel kämpfen. Und wenn das geschieht, dann ist er da, der Tag des Herrn. Dann ist das Ende wirklich angebrochen. Kommen wir nun zu Vers 4. Zu der Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheu und ihre Reiter irre machen. Aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. Und wieder heißt es hier, zu der Zeit, oder wörtlich, an diesem Tag. Sie werden das bald gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, so oft werden wir diese Wendung noch hören, die den Tag des Herrn ankündigt. Aber sie ist wichtig, und deshalb weise ich immer wieder darauf hin. Gott sagt, wenn meine Zeit kommt, dann kommt sie, dann ist es soweit, und sie kommt, darauf könnt ihr euch verlassen. Wir lesen hier vom Eingreifen Gottes. Gott sagt, zu der Zeit will ich alle Rosse scheu und ihre Reiter irre machen und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. Das Bild des Pferdes steht hier für den Krieg. Wenn Pferde blind und wenn die Reiter wahnsinnig werden, dann ergibt das einfach nur ein großes Durcheinander. Gott sagt, wie er Jerusalem verteidigen wird. Er wird die Angreifer kampfunfähig machen. Und auch die Kampfgeräte wird er unbrauchbar machen. Mit einem blinden Pferd kann man nicht mehr in die Schlacht ziehen. Das würde sich von dem Lärm völlig irre machen lassen. Aber die Blindheit steht hier in unserem Bibeltext auch für die geistliche Blindheit. Das ist der Zustand, wenn man mit den inneren Augen nichts mehr erkennen kann. Die Angreifer werden zwar sehen, was vor Augen ist, aber sie werden nicht erkennen, in welcher Gefahr sie sich befinden. Vielleicht sieht alles ganz einfach aus und sie kommen mit einer bestens ausgerüsteten Armee. Aber sie verstehen nicht, dass sie das Eigentum des allmächtigen Gottes angreifen. Sie werden die Gefahr nicht erkennen und also direkt in ihr Verderben rennen. Doch Gott vernichtet nicht einfach die Feinde Jerusalems und überlässt dann die Leute von Israel sich selbst. Nein, er sagt, dass er sie schützen wird. Aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten. Mit dem gleichen Eifer, mit dem Gott die Völker vernichten wird, die Jerusalem angreifen wollen, mit diesem Eifer wird Gott über Jerusalem wachen. Hier ist vom Haus Juda die Rede. Gemeint sind die Menschen, die zum Volk Israel gehören. Sie gehören Gott und deshalb kümmert sich Gott um sie mit besonderer Umsicht und Liebe. Und das wird nicht verborgen bleiben. Wir lesen in Vers 5, und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen, die Bürger Jerusalems sollen getrost sein in dem Herrn Zebaoth, ihrem Gott. Der Schutz Gottes für sein Volk hat Auswirkungen, nicht nur für die Angreifer, die geschlagen werden, sondern auch für das Volk Israel. Hier ist von den Fürsten Judas die Rede. Alle in Israel werden merken, dass es Gott ist, der hier handelt. Und das wird sie ermutigen. aber besonders die Führungskräfte werden dadurch Kraft schöpfen, denn sie standen bei dieser Belagerung unter einer besonderen Anspannung. Doch jetzt sehen sie, wie Gott handelt, und sie können und werden es den anderen zusprechen. Ihr könnt ganz ruhig sein, denn der allmächtige Gott kämpft für euch. Unsere Stadt ist sicher, weil unser Gott sie sicher macht. Liebe Hörer, ich möchte an dieser Stelle noch einmal an die letzte Sendung erinnern, in der es um den nichtsnutzigen Hirten ging, der irgendwann nach dem guten Hirten, nämlich Jesus Christus, in Erscheinung treten wird. Die künftige Belagerung Jerusalems wird durch das Betreiben dieses nichtsnutzigen und bösen Hirten zustande kommen. Der Antichrist wird keine Ruhe geben, bis alle Völker gegen Jerusalem kämpfen. Aber Gott wird eingreifen, und zwar für Israel, für Jerusalem. Doch Moment mal, das Volk Israel hat doch seinen Sohn Jesus Christus abgelehnt. Warum hilft Gott Israel dann noch? Nun, die Antwort auf diese Frage finden wir im nächsten Abschnitt, auf den ich in der nächsten Sendung eingehen werde. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Sie hörten eine Auslegung zu den ersten Versen aus Sacharja 12. Wie immer lade ich Sie herzlich ein, auch bei der nächsten Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.